RBB24 schreibt, Zeugnisse in Berlin und Brandenburg werden ausgegeben, mitunter schon Donnerstag. Wegen des ÖPNV-Warnstreiks, sollte ich dazu sagen.
Willst du noch
ich
mal?
Hoffe, ihr habt alle schöne Noten bekommen.
Oh ja, wir kriegen keine Noten mehr.
Wir nicht?
Wir kriegen keine
Noten
mehr.
Doch, wir geben uns beide eine 1, okay. Minus.
Ich finde auch.
Willkommen im neuen Jahr. Es ist ein bisschen spät, zugegebenermaßen. Wir sind ein bisschen spät dran. Hoppla. Ronja,
ja.
Wie war dein Neujahrsstart?
Entspannt. Irgendwie ist der Januar ist so ein bisschen vorbeigezogen, würde ich sagen.
Ich hatte jetzt neulich mal, ich glaube, das waren zwei KollegInnen von mir, die meinten, der Januar dauerte ewig an. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Januar ewig andauerte. Ich hatte das Gefühl, dass ich gestern auf den Kalender geguckt habe und gesehen habe, damn, wir haben schon den 1. Februar.
Mhm.
Der
bei
Januar
mir genauso.
Ist ja schon durch.
Der Januar Wind. War einfach super schnell durch. Ja.
Ja. Verrückt.
Hatte ich auch das Gefühl. Ich habe mich auch gestern ein bisschen geärgert. Ich habe nämlich gesehen, irgendwie bei Instagram, eine, die hat in so einem Stickrahmen so eine Art Jahresrad gemacht für 24, wo du dann halt Zwölftel hast und dann stickst du für jeden Tag in einem Zwölftel jeden Tag so ein kleines Dings rein irgendwie. Und ich dachte, oh, ist voll die süße Idee. Ja, Januar ist vorbei.
Oh nein, du musst jetzt ganz schnell 31
Ich muss jetzt ein Jahr warten.
So. Oh Gott. Na, vielleicht haben wir Glück und das Jahr geht auch so schnell rum.
Ja.
Also, wie der Januar.
Wie der Januar.
Hast du eigentlich dein Sauerteig-Starter-Set gekauft?
Null.
Weil ich das auch nicht gemacht. Fuck. Unsere Neujahrsvorsätze, puff.
Weg. Aber wir haben ein bisschen Brot gebacken, aber kein Sauerteig.
Immerhin.
Ja.
Ich will das auch nach wie vor machen. Ich hatte nämlich, nachdem du es erwähnt hattest, auch bei Amazon mal geschaut, was gibt's denn so für Starter-Kits, Sets, was auch immer. Und das ist ja wirklich Sauerteig für Doofe. Also was man dort bekommt. Wirklich von da sind Markierungen an dem Ding, wie weit du das füttern sollst.
Ja. Und du kannst dann so ein Sleeve so hoch und runter stellen, wie weit das hochgegangen ist und solche Sachen. Das ist schon cool. Ja.
Eigentlich ganz einfach. Aber ich meine, wir haben ja noch 11 Monate. Naja, ich meine, der Februar ist jetzt angefangen. Wir haben noch 10 Monate.
Ich finde, der Februar gilt eh immer nicht.
Aber wir haben einen Tag mehr dieses Jahr. Wir haben einen Tag mehr Februar.
Das stimmt, das ist richtig lustig. Trotzdem gilt der für mich nicht.
Nee, natürlich nicht. Das ist halt so ein...
Ist auch nett, ne? Mein Kind hat Geburtstag im Februar, aber Februar gibt's für mich einfach nicht.
Ach, die Arme.
Ja.
Und sie hat ihn nicht ihre Hogwarts Acceptance Letter bekommen, ne?
Mm-mm.
Da wartest du wahrscheinlich immer noch drauf.
Na, ich warte da nicht mehr drauf, weil das ist ja damals kaputt. Also ist ja alles, unsere Namen sind ja zerstört worden beim Kampf im Ministerium.
Ah, ist das so ein Ding, dass das so
das ein Ding.
Aha, okay, das ergibt sogar richtig Sinn.
Ja.
Scheißen. Gut, das stimmt. Die Bücher sind ja irgendwie in den 90ern, spielen ja in den 90ern, die Filme irgendwann in den 2000ern.
Mhm.
Stimmt. Dann sind unsere Acceptance Letters kaputt gegangen.
Ja.
Fuck, oh, wir sind die verlorene Generation.
Wir sind
in jeglicher Hinsicht.
Ja, und dementsprechend schätze ich, dass mein Kind genauso verloren ist, weil ich wurde ja nicht mehr gesehen, nicht?
No.
Ja, aber muss ich vielleicht nochmal gucken, in den Winterferien, die ja heute beginnen.
Frohe Ferien, by the way. Falls uns irgendjemand Schulpflichtiges hört.
Da gibt es in Berlin immer im FEZ das Zauberschloss. Und da kann man in den Ferien in die Schule gehen und kann Hogwarts machen. Which is really nice. Ja, macht Spaß.
Oh, meinst du, wir können da noch hin?
Natürlich können wir da hin. Also ich war da ja
wirklich? Man kann da auch als erwachsene Person.
Ja. Und dann bist du da, zahlst, weiß ich nicht, einen Fünfer Eintritt für den ganzen Tag. Dann kannst du dich unter den entsprechenden Hut setzen, wirst in ein Haus eingeteilt. Und dann gehst du den ganzen Tag in irgendwelche Unterrichtsstunden. Dann wird ausgerufen so, jetzt kannst du in die Winkelgasse gehen. Dann kannst du dir da komische Sachen kaufen und so. oder Kurse machen und dann gehst du in den nächsten Unterricht und wenn du dich in den Unterrichten beteiligst, dann kriegst du so Steinchen in deiner Hausfarbe und die kannst du hinterher dann in deinen Hauspokal packen und dann wird am Ende des Tages ausgelost, welches Haus gewonnen hat.
Krass!
Ja.
Was?
Ja.
Oh mein Gott, oh, das klingt richtig cool.
Das ist richtig gut. Das macht auch wirklich Spaß, weil das ist nicht so, so ein kommerzielles, weiß ich nicht, wie Alexanderplatz Weihnachtsmarkt oder so, das so plastikmäßig ist, sondern es sind Leute, die als Kinder selber dahin gegangen sind, die machen das jetzt als Begleiter und so. Nice. Und es gibt Quidditch-Turniere und alles Mögliche und es ist wirklich ganz süß gemacht.
Kann man seinen eigenen Zauberstab mitbringen?
Ja, mitbringen, kaufen, selber machen.
Kann man Dumbledores Grab plündern und sich den Elderstab holen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Grab gibt's nicht. Aber du wirst übelst oft angemeckert von irgendwelchen Leuten einfach auf den Fluren. So auf den Fluren oh, nicht rennen und sowas.
Oh, Percy.
Ja. Und du musst so Leute immer irgendwie grüßen. Dann guten Tag, Professor. Und ja.
Mega.
Ja, das ist richtig lustig.
Oh, das ist so cool. Das ist richtig cool. Und damit sind wir ja im Grunde schon beim Thema. Ich hatte es ja in der Vorbesprechung schon angesprochen. Ich hatte dir ja letztes Jahr schon geschrieben. Ich habe die Bücher zu Weihnachten bekommen.
Ja, alle?
Und weil ich hatte das, alle.
Cool.
Ich habe das Spiel ja gespielt und war dann so in diesem, ja, jetzt wird es halt Zeit, endlich mal die Bücher zu lesen.
Mhm.
Und dann bekam ich die zu Weihnachten und hatte noch im letzten Jahr die Bücher 1 bis 3 gelesen, glaube ich.
Mhm.
Dazu muss man sagen, die ersten sind super kurz. Also die ersten beiden zusammen sind ungefähr der dritte Teil.
Ja, die kriegst du auch einfach innerhalb von einem Tag durch. So.
Die sind schnell weggelesen. Aber jetzt habe ich vorgestern, glaube ich, eine lange Session noch gemacht. Ich war, glaube ich, bis um 3 wach oder so, was regelmäßig passiert ist. Also ich war zum Teil bis 4, 5 oder so auch wach, um die Bücher noch. Also der vierte, das war mein Rekord, der Feuerkelch. Da war ich bis um 5 wach, um das Buch noch zu lesen.
Mhm.
Und ich bin jetzt durch mit der kompletten Harry Potter-Reihe. Und ich bin ja echt ein großer Fan durch die Bücher geworden, muss ich dazu sagen.
Sind die toll?
Nicht erwartet.
Also, die sind auch so fesselnd.
Ja,
bei den Filmen ist es ja so, dass ich mag die Filme, aber die laufen bei mir auch so nebenbei. Ich muss die gar nicht wirklich intensiv gucken, dass ich denke, boah, voll krass. Aber die Bücher, die waren für mich immer schon so richtig, man konnte richtig krass abtauchen. Und ich muss in jedem einzelnen Buch heulen und das ist einfach so richtig gut geschrieben. Es ist einfach so. Ja, kann man nichts machen.
Es macht so unfassbar viel Spaß. Das ist der Wahnsinn. Und ich muss auch dazu sagen, jetzt, ich war letztes Wochenende war ich in Dresden bei meiner Familie.
Mhm.
Und mein Bruder und seine Freundin machen gerade einen Harry Potter Rewatch-Marathon-Ding.
Mhm.
Und ich kam gerade, als sie den, oh Gott, was haben sie geguckt? Den Halbblutprinzen haben sie geguckt.
Mhm.
Und es war kurz, nachdem ich den Halbblutprinzen durch hatte. Also ich war gerade in der Hälfte ungefähr von den Heiligtümern und habe den Halbblutprinzen geguckt. Und ich habe so eine neue Liebe für diese Filme. Ich war nie großer Fan der Filme. Ich finde so, die ersten beiden Filme sind der Wahnsinn. Jetzt weiß ich natürlich dank der Bücher, dass das wahrscheinlich die besten Buchverfilmungen aller Zeiten sind. Das sind ja exakt die Bücher. Also das ist 1:1. Du kannst das Buch während dem Film lesen und es ist 1:1, was da
sehr
drin steht.
Sehr ähnlich. Ja, es gab immer schon so ein paar Sachen. Wo ich mir dachte, warum haben sie das jetzt so gemacht?
Ja.
So, hä, es wäre doch gar kein Problem gewesen, es so wie in dem Buch zu machen. So, ja. Aber ja, es ist sehr ähnlich.
Im Großen und Ganzen ist das wirklich sehr, sehr nah dran. Und ich muss auch dazu sagen, viele Leute sagen ja immer, oh, Orden des Phönix, längstes Buch und kürzester Film und so. Ich finde, der Film nailt es ziemlich so, alles, was in dem Buch vorkommt. Ich meine, vieles fühlt sich deutlich gehetzter an, als es in dem Buch der Fall ist, aber und so die wichtigen Plotpoints kriegt der Film alle hin.
Und beim Orden des Phönix ist ja ganz, ganz viel eben die Beschreibung dieser Umstände. Dieses, auch wie er da reinkommt, wie das Haus aussieht, jedes einzelne Detail und so, wie sie da, ich glaube, das war im Orden des Phönix, wo die da putzen im Haus.
Mhm.
Da war ich wirklich sauer, dass sie das nicht gemacht haben.
Da gab es viele, viele schöne Momente, auch gerade so zwischen Creature und Sirius und den ganzen Familienerbstücken, die sie dort finden. Schade, voll.
Ja.
Voll.
Also das sind so diese halt auch Kleinigkeiten, auch dass es, dann hast du ja jetzt erstmal was ist denn das, ein Poltergeist?
Peeves, ja.
Peeves, das erste Mal wirklich mitbekommen, dass es den nicht gibt. Ist so, hä, warum gibt's Peeves nicht? Der ist da, so.
Der hätte halt auch einfach nur da sein können. Ich meine, der trägt ja auch groß zur Handlung nicht wirklich irgendwas bei, aber den einfach nur so als Element im Film drin zu haben. Ich meine, die haben ja, glaube ich, sogar einen Schauspieler gecastet. Peeves hätte ja auch als Element einfach irgendwie durchs Schloss fliegen können oder so, ohne dass er irgendwie mit den Figuren interagiert.
Einfach so ein bisschen rumspuken und ein bisschen irgendwie, ja. Der muss ja auch nicht so viel vorkommen wie in den ersten Büchern oder so, aber
eben,
dass der da ist, weil der ja schon eine Rolle hat einfach.
Ja. Und ich muss dazu sagen, ich mochte immer den vierten Film am meisten, weil er eben so anders war, weil er eben so, ich mochte dieses Setting vom Trimagischen Turnier und alles. Ich finde, das
der schlimmste Film. Das ist der Film mit den langen Haaren, oder?
Genau.
Ja, und den mochte ich auch immer am liebsten. Trotzdem, der ist nicht an den Büchern, der ist ganz anders.
Null.
Aber trotzdem mag ich den auch, weil die so jugendlich wirken, so natürlich jugendlich.
Das war dann das erste Mal, dass sie so aus diesem Kinderding raus sind, das stimmt. Aber jetzt, so nachdem ich das Buch gelesen hatte, war ich, also es fängt ja an mit diesem allseits, worüber man sich immer lustig macht, dieses Dumbledore-Ding, did you put your name in the Goblet of Fire, ask Dumbledore calmly. Und Dumbledore schreit ja die ganze Zeit in dem Film einfach
rum. Der ist ganz komisch in dem Film. Also, ich weiß nicht, ob der Schauspieler, ich kann mir Schauspielernamen nicht merken, sorry, aber
Michael Gambon.
Ja, der. Ob der die Bücher auch vorher lesen durfte, weil ich glaube ja, das durfte nur Alan Rickman.
Mhm.
Aber vielleicht hatte er auch schon eine Ahnung, wo sein Charakter hingeht und dass der vollkommen fertig mit den Nerven ist quasi. Und dann kann ich das ja sogar noch verstehen. Aber für mich ist Dumbledore trotzdem ein extrem ruhiger Charakter immer in den Büchern gewesen.
Voll.
Und sehr, sehr in sich ruhend und irgendwie, ja, hätte sich über solche Situationen nicht aufgeregt. Vielleicht wollte der Schauspieler irgendwas damit transportieren, weißt du? Aber
ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass das die Schuld des Schauspielers ist. Ich glaube, das ist wirklich eine Regieanweisung gewesen, dass das so ein... Weil ich meine, jede Figur in dem vierten Band, und es fängt ja bei so Sachen an, wie Beauxbatons wird als Mädchenschule dargestellt und Durmstrang als Jungsschule.
Ja, obwohl Beauxbatons, nee, da waren auch Jungs, ne?
Da gibt's auch Typen. Da gibt's auch,
es ging aber also nur darum, dass diese, nicht Favelas,
Velas.
Die Velas, dass die eben so bezaubernd waren. Deswegen wurden die so in den Vordergrund gestellt und ja.
Genau.
Ja.
Aber, also, damit fängt das halt an. So, deswegen ist der vierte Film für mich so ein... Der Regisseur hat ja auch, ich habe ein paar Videos dann dazu geguckt, weil ich dann irgendwie wollte wissen, warum ist dieser vierte Teil dann so komisch? Und der Regisseur hat halt die Bücher nie gelesen. Und der war auch in Interviews immer die ganze Zeit so, ja, brauche ich halt nicht lesen. Natürlich, wenn du die nicht liest, dann entgehen dir da so ein paar
das
Kleinigkeiten.
Das finde ich ganz strange, dass die Rowling das zugelassen hat.
Voll, voll.
Also jetzt mal abgesehen von, dass es idiotisch ist, als Regisseur das nicht zu lesen, von seiner Warte aus, finde ich das, weil sie ja sehr viel die Hand drüber gelegt hat, gesagt hat, sie will auf gar keinen Fall, dass das an Disney verkauft wird, etc. pp. Und solche Sachen, dass sie dann bei sowas sagt, ja, dann liest er das halt nicht.
Voll. Oder sie wusste es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, aber selbst dann, also selbst wenn du dann, gut, ich weiß halt auch nie, wie sie in der ganzen Produktion mit eingebunden war. Klar, wir wissen, dass sie auf Casting und alles etc., aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo der Regisseur auch das Zepter in die Hand nimmt. Vielleicht hat er das ihr gegenüber nie gesagt, aber es war für mich so ein Ding, der sticht halt jetzt irgendwie ein bisschen raus, der Film.
Ja.
Gerade auch mit dem Wissen, obwohl ich da halt,
Ich glaube nicht, dass sie ihn das nicht gefragt hätte, weil ich meine, ihr waren solche Details wichtig, wie die Schauspieler müssen alle aus England kommen oder halt Irland oder Schottland. Ja. Aber die müssen UK bzw. Irland Hintergrund haben und wo das gespielt wird, was für Leute das sind, wie das gemacht wird. Und dann den Regisseur nicht zu fragen, hast du das Buch gelesen? Ich glaube nicht, dass ihr so ein Patzer nicht passiert ist. Also da,
ja.
Vielleicht war sie da verwirrt.
Richtig komisch, richtig komisch. Und das meinte ich ja auch schon zu dir, dieses, als ich das erste Mal Harry Potter lesen wollte oder angefangen hatte zu lesen, habe ich diese Quidditch-Sachen alle übersprungen. Ich muss sagen, dieses Spiel ergibt jetzt für mich wesentlich mehr Sinn, nachdem ich alles gelesen habe. Es gibt immer noch so zwei Dinge, die ich nie im Leben verstehen werde. Also diese Quidditch-WM an sich, da wetten ja Fred und George darauf, dass Irland zwar gewinnt, aber Viktor Krumm den Schnatz fängt.
Ja.
Und genau das Gleiche passiert dann irgendwann nochmal mit Ginny. Sie fängt den Schnatz, aber Gryffindor verliert.
Ja.
Warum zur Hölle fängt man dann den Schnatz? Das ist doch für mich genau der Sinn des Spiels, dass du als Sucher diese Verantwortung hast, in deinem Kopf mitzurechnen, liegen wir gerade mindestens 150 Punkte, liegt das andere Team 150 Punkte hinten oder wir hinten? Ist es jetzt sinnvoll, dass ich den Schnatz fange oder nicht? Weil damit ist das Spiel beendet. Du hast dann keine Chance mehr. Und dann zu sagen, wir liegen hinten, ich fange den Schnatz, beende das Spiel und wir haben verloren, das ist eine Entscheidung, die ich nie verstehen werde.
Die Frage ist es aufholbar, wenn das Team jetzt schon vollkommen fertig gemacht wurde quasi? Sind diese 150 Punkte noch aufholbar oder sollte man das Spiel so schnell wie möglich beenden? Um nicht noch weiter
zu liegen. Dann spielt es ja keine Rolle, ob Viktor Krumm den Schnatz fängt. Wenn ich sehe, wir sind, weil ich meine, das wird ja sogar erwähnt. Viktor Krumm sagt ja auch, die Iren lagen so weit vorne, das hat gar keinen Sinn mehr für uns ergeben, dass wir da noch weitermachen. Aber warum dann den Schnatz überhaupt noch fangen? So,
na, weil sonst das Spiel nicht beendet wird. Du kriegst ja keine Bonus.
Ja, aber der Ire wird, ja, okay, gut, das stimmt.
Der Ire wird dann sagen. Und so kannst du das Spiel wenigstens stoppen und sagen, so, ja. Bis hierhin und nicht weiter. Ich habe auch keinen Bock, mein Team weiter leiden zu sehen oder so.
Ja, okay.
So, das
ja. Ja, das schon. Stimmt, das stimmt.
Und, ja, es, das gibt ja auch, und es gibt ja auch so komische Pattsituationen, wo zum Beispiel du theoretisch damit das gewinnen würdest, aber weil der dann eine Sekunde vorher dann doch noch ein Tor geschossen hat oder keine Ahnung was, gibt es halt doch noch irgendwo einen Punkt und dann ist halt blöd gelaufen oder so.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die Sucher stimmt, dadurch, dass die so fokussiert auf den Schnatz sind, vielleicht gar nicht immer mitbekommen, wo die Punkte gerade eigentlich liegen.
Aber genau das ist ja zumindest von meiner Ansicht her die Aufgabe des Suchers, dass er, während er oder sie den Schnatz im Auge behalten muss oder suchen muss,
auch
diese Punkte beobachten
muss. Ja, aber er muss ja aber auch den anderen Sucher davon abhalten, den Schnatz zu fangen. Noch
und deswegen finde ich dieses Quidditch-Spiel so geil, weil es halt auf einmal dadurch so eine zusätzliche Komplexität bekommt.
Ja.
Auch die Klatscher, dass die nicht einfach nur rumfliegen, um irgendwen zu stören, sondern dass du die gezielt auf den gegnerischen Sucher schießen kannst, um zu verhindern, oder auf die gegnerischen Treiber schießen kannst, um zu verhindern, dass die Punkte machen oder dass der Schnatz gefangen wird. Das ist nochmal so ein geil, ihr müsst hier wirklich auf alles achten in diesem Spiel. Ihr müsst alles irgendwie im. Du bist halt nicht einfach nur, der Sucher ist nur der Sucher und ist nur für den Schnatz zuständig, sondern der Sucher muss auch dem Klatscher ausweichen, darf auch nicht vom Klatscher getroffen werden, muss die Punkte im Hinterkopf behalten, muss währenddessen rechnen, ist das jetzt sinnvoll, dass ich das suche, haben wir eine Chance, das Ding noch zu drehen oder zu gewinnen? Und das hat dem Ganzen irgendwie nochmal so eine ganz coole Dimension gegeben, so eine zusätzliche, wie so ein 4D-Schachspiel oder wie so ein 4D-Fußball quasi.
Genau, es gibt immer noch eine Ebene darüber, wo andere ein ganz anderes Spiel quasi spielen. Die spielen nach ganz anderen Regeln nochmal für sich. Ja.
Und das war schon, also da gibt es so viele kleine Details, wo einfach nochmal so ein Um-die-Ecke-Denken stattfand. Was ich echt ganz schön fand. Auch diese ganze.
Was in den Filmen halt gar nicht so rüberkommt. Die bauen das natürlich mit ein und man sieht das schon, aber das ist das Krasse. Die Filme ergeben erst richtig, richtig Sinn und sind erst richtig magisch, wenn du die Bücher vorher gelesen hast. Weil du dann nämlich das Hintergrundwissen im Kopf hast.
Ja. Da ist nämlich so eine ganz prominente Stelle, auch weil ich das Buch eben zuletzt gelesen hatte, dass Snape dafür zuständig ist, das Schwert von Gryffindor in diesem See zu platzieren und mit seiner Hirschkuh-Patronus erst Harry auf diese Stelle aufmerksam macht. Mhm. Ich bin nach wie vor, auch mit dieser Erinnerung, kein Snape-Fan, weil ich finde, er ist ein unfassbar peinliches Würstchen.
Er ist ein
Seine
Arschloch.
Wut, genau, exakt.
Aber er ist super wichtig, weil er Harry ganz viel schützt und rettet. Das ist ja das, was die Rowling auch gesagt hat, dieses, da gibt es keinen schwarzen und keinen weißen Charakter. Die sind alle grau. Auch Harrys Vater ist ein Arschloch gewesen. Ja.
Dass dieser Moment in den Büchern kam, wo wir gesehen haben, oh, er ist halt wirklich ein Wichser und wir entzaubern mal Harry Potter. Klar, im Film wurde das, gab es diese Szene, ich kann mich auch daran erinnern. Aber da ist das nie wirklich thematisiert worden.
Nee, da ist es so ein kleines, in der Erinnerung von Snape wurde er gemobbt.
Genau, so, genau. Und aber, jetzt aber wissen nicht, wir halt wirklich, er hat ihn sich einfach so rausgesucht. Er war einfach nur zur falschen Zeit, am falschen Ort und seitdem ist er halt das Mobbing-Opfer von James und Sirius. Und das ziemlich geil, auch dass Harry dann darüber nachdenkt und anfängt so dieses okay, ich verstehe, warum Snape all das zu mir sagt, aber für mich trotzdem Snape einfach nur ein trauriges Würstchen, dass er seine Wut von vor 10 Jahren irgendwie auf Harry und Neville projiziert, also wild. Dass da Fans bis heute sagen, oh, der arme Snape, so
Ich meine, viel ist halt einfach, er ist so geworden, weil er ein Mobbingopfer war. Das heißt nicht, dass man so werden muss. Das heißt nicht, dass man nicht eine Wahl hat, trotzdem ein guter Mensch zu werden und so weiter. Aber andererseits ist er ja ein guter Mensch geworden. Er ist einfach nur weiterhin ein arschiger Typ. So.
Ist er wirklich ein guter Mensch geworden? Er hat einfach nur die Seiten gewechselt, nachdem er gesehen hat, Voldemort will Harry. Klar, er hat ihn beschützt und bla bla bla. Ja. Aber das kam halt nicht von ihm aus, weil er sagt ja sogar noch, schütze Lily. Und was mit dem Kind und dem Mann passiert, ist mir egal. Schütze sie. Ja. Und das ist die Entscheidungen, die er trifft, die trifft er nicht, weil er das wirklich will, sondern weil das halt ein Deal war, den Dumbledore hatte. Ja. Genau. Und das macht diese Figur für mich einfach zu einem Arschloch, zu einem irredeemable Arschloch, der am Ende zwar ein paar gute Entscheidungen getroffen hat, und klar, er hat Harry auch geschützt, aber dass Harry seinen Sohn danach benennt, nach ihm, und sagt, das war der mutigste Mann, den ich kennengelernt habe.
Na, weil er sich aber auch gegen sich selber gestellt hat. Weil Snape sich wirklich komplett, also der hat sich ja, im Endeffekt, es war ein Arschloch, der auf der falschen Seite stand, der auf der Seite der dunklen Macht stand und gesagt hat, ich lasse das, also mich und meine Gedanken hinter mir, um den Nachkommen dieser Frau zu schützen, obwohl der mir eigentlich egal ist, es geht eigentlich nur um ihr Andenken. Und das ist schon krass irgendwie, das ist schon mutig, sich so gegen sich selbst zu stellen.
Ja. Aber wie gesagt, dieser Sinneswandel kommt für mich ja nicht aus der Figur heraus, weil er das aus tiefstem Herzen wirklich so sieht, sondern eher aus so einer, jetzt ist eh zu spät und ich habe jetzt Dumbledore irgendwie alles schon versprochen und habe diesen Deal gemacht und dann muss ich das jetzt halt auch durchziehen. So wirkte das halt so ein bisschen für mich. Ich mochte Slughorn als Hauslehrer dann doch lieber. Auch wenn der Typ irgendwie am Ende egal war, ja.
Ja. Ich fand Slughorn ganz unangenehm. Das war so ein Schleimer.
Voll, aber damit passt er ja so ein bisschen in dieses Draco war ja genauso und Crab und Goyle waren ja dann im Grunde genauso Draco gegenüber. Dieses, oh, wir geben uns hier nur mit den Besten der Besten ab. Pansy Parkinson war ja auch so dieses, oh, ja, ich häng mit Malfoy ab. Das passt halt alles irgendwie so gut in diesen ekelhaften Slytherin-Haufen rein.
Ja, das stimmt. Ja, das ist dieses schmierige, immer nur mit der Elite abhängen Ding, während Snape nur in diese böse Kerbe schlägt. In diese dunkle, böse Kerbe. Ja.
Genau.
Er und ihm der Rest der Leute eigentlich egal ist.
Ja. Am Ende ist er ein mutiger Igor Karkaroff. Jemand, der sich am Ende für das Richtige entschieden hat, aber trotzdem irgendwie, für mich zumindest nicht aus eigener Überzeugung heraus, sondern weil es diesen einen Moment gab und
aber ich meine, das er dann hat's, dazu geführt aber er hat es aus Liebe gemacht.
Zumindest das, was er glaubte, was Liebe zu sein scheint.
Genau,
für mich
das Einzige,
ist das eher
was,
eine Obsession.
Das Einzige, was er jemals als Liebe kennengelernt hat. Ne?
Ja. Ja, true that. Ich mag auch sehr diese ganze Prophezeiungsgeschichte, die in dem Film so gar nicht.
Ja.
Ich meine, in dem Film wird nicht mal klar, dass das Trelawney war, die die Prophezeiung ausgesprochen hat. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
Ich glaube, das wird irgendwo nebenbei erwähnt, aber es ist nicht so, also dieses Ganze, dass sie überhaupt an der Schule ist, weil sie nur damals diese eine große Prophezeiung gemacht hat. Und also es gab scheinbar mal eine Prophezeiung, der Rest, was sie macht, ist Quatsch. So.
Ja.
Ich glaube, eine Prophezeiung von ihr sieht man ja im Film.
Genau, das, was sie zu Harry sagt, dieses,
ja.
Die Warnung, dass sich Wurmschwanz, genau.
Ja.
Aber ansonsten, also das fand ich ganz geil, auch diese Geschichte mit Neville, dass dieses, die gibt ja diese tausenden Theorien zu Neville und Harry und jetzt endlich klar wird für mich auch,
warum?
Es ist Voldemort, der entschieden hat,
ja.
Genau. Voldemort hat Harry zu dem Auserwählten gemacht und er hätte Neville genauso zu dem Auserwählten machen können. So viele Sachen, die da so
ja.
clever sind in dem Buch. Ach,
und was ich übrigens auch in den Filmen immer sehr vermisst habe, ist überhaupt diese ganze Neville-Geschichte. Nevilles
ja.
Großmutter, Nevilles Eltern, die sie ja dann doch das
Ach,
eine
Besuch,
Mal sehen.
Ja.
Und dass
ja.
der nicht vorkommt, das ist so wichtig eigentlich. Das ist, weil Neville
ja.
ist einfach der andere Auserwählte. Der ist super wichtig. Und
Voll.
Ihm wird schon in den Filmen ein bisschen was beigemessen, aber das ist immer so, wer das Buch nicht gelesen hat, fragt sich, warum ihm so viel Aufmerksamkeit beigemessen wird, weil er so
ja.
unwichtig wirkt. Aber eigentlich ist er super wichtig. So.
Voll, voll.
Ja.
Man sieht auch, glaube ich, die Großmutter nie. Kann das sein oder erinnere ich mich da falsch?
Ich weiß nicht, ob
ich meine, die wird ein paar Mal erwähnt.
Ja, und ich glaube, weiß ich nicht, auf dem Bahnhof oder irgendwie so, bin ich mir auch gerade gar nicht sicher. Ich war also nur halt bei dem, mit Professor Lupin, wo Snape in ihren Klamotten ist, genau, mit dem Irrwicht. Da sieht man halt einmal, wie sie aussehen würde. Und ich glaube, auf
ja.
der Hochzeit, oder? Ist die nicht auf der Hochzeit?
Oh, das kann gut sein, da kann ich mich nicht mehr dran
Aber
erinnern.
Ich, also, kann ich gerade auch gar nicht mehr sagen.
Auch geil, Luna ist ja in den Büchern eine echte Figur, hätte ich ja auch nicht erwartet. Und für all die, die Bücher nicht gesehen haben, Harry ist bei der Hochzeit von Bill und Fleur verkleidet mit dem Vielsafttrank als Barney Weasley, als ein Cousin von,
ja.
von Ron. Und Luna ist die Einzige, die ihn erkennt.
Ja.
Das fand ich, also generell dieser ganze Luna-Charakter im Film, so interessant.
Ja.
Und im Film ist sie halt einfach nur so eine weird, also ich meine, sie ist wundervoll im Film. Ich will gar nicht
Aber
sagen,
so ein bisschen,
dass das
ja, Looney halt. Lalala.
Ja.
Ja.
Aber so egal auch im
ja.
Film.
Ja, und eigentlich
so schneide
sie
raus und es verändert sich im Grunde nicht viel.
Außer, dass ein niedlicher
Aber,
Charakter fehlt, genau. Ja.
Ja. Aber in den Büchern ist sie wundervoll.
Mhm.
Auch dass viele Figuren, wir hatten ja schon über James Potter gesprochen, auch dass ihr Vater dieses, ich meine, im Film wird es erwähnt, ja, er hat die an die Todesser verkauft und so, aber dieses ganze, er ist derjenige, in dessen Zeitung das Interview von Harry im Trimagischen Turnier erscheint, während
ja.
Rita Skeeter, Kim Korn, wie auch immer, ihn da im Tagespropheten, sei es generell, dass die Medien in dieser Welt eine eigene Figur, ein eigener Charakter sind.
Ja.
Oh, so viele interessante Dinge. Das hat
ja.
mich richtig, ich hab's dir ja auch schon gesagt. Ich glaube, das hatte ich dir damals geschrieben. Wenn ich die Bücher gelesen hätte, als ich 11, 12, 13 gewesen wäre, ich glaube, ich wäre heute so ein richtiger Harry Potter-Geek.
Na, war es für mich ja auch ganz lange. Das ist ja wirklich dieses, wie ja Cold Mirror, die hast du bestimmt auch mal geguckt, oder?
Ja.
Die ja auch sagt, Harry Potter hat quasi ihr Leben gerettet. Ja, das hat sie, also diese Bücher haben sie davor gerettet, an ganz dunkle Orte zu gehen. So, ja, und das hat bei mir auch, das hat meine ganze Jugend verzaubert. Das hat mich so durch ganz schlimme Sachen getragen, weil es immer
ja.
irgendwie, ja, das war die Welt, in die ich eintauchen konnte. Ja, das hat ganz,
weil
ganz
viele. Weil das halt auch so eine große Welt ist, so eine, in die man gerne eintaucht.
Ja.
Ach.
Ja, und wie schön das in den Büchern alles beschrieben ist. Also wie gesagt, natürlich in den Filmen ist es so, ja, das sieht opulent aus, das sieht toll aus, Mensch, ja, zauberhaft, super. Aber in den Büchern, da liest du das ja alles über Seiten, wie die Tische gedeckt sind, wie
Ja.
du kriegst wirklich Gefühle dazu irgendwie. Und das ist
Ja.
nochmal ein ganz anderes Eintauchen als bei den Filmen.
Voll, voll. Also zu 100%. Das Schloss ist ja auch ein eigener Charakter in den Büchern. Also von den Geistern angefangen, die dort durch die Hallen spuken und mit denen sich Harry ja immer wieder unterhält oder andere Leute auch unterhalten, was wichtig für die Handlung ist dann auch. Bis hin zu, da gibt es dann halt die ganzen Geheimgänge in Hogwarts und es gibt die Kammer, fuck, nicht die Kammer
Der
des
Raum der
Schreckens,
Wünsche.
genau das. Solche Dinge, das ist halt, Hogwarts ist immer präsent. Das ist nicht einfach nur ein Haus, in dem die sind während dieser Geschichte, sondern das ist ein Teil der Geschichte, ein wichtiges Element in der Geschichte. Oh, das ist wundervoll.
Ja, ich bin froh, dass du es endlich gelesen hast.
Dito, Dito, Dito. Eine Sache, die ich nie verstanden habe, warum im ersten Zaubererkrieg, warum tötet Voldemort Harry Familie persönlich und lässt es nicht die Todesser machen? Das ist so der einzige Punkt. Vielleicht ist es seine Arroganz,
Ich
aber
glaube,
das
das
ist doch
ist
so eine
dieses.
Aufgabe.
Ich glaube, das lag an der Prophezeiung. Ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ihm prophezeit wurde, dass die sterben müssen durch die Hand des anderen. Also der eine muss sterben, damit der andere
Ah.
leben kann,
Aber war das nicht
irgendwie.
der Teil, den kannte er doch gar nicht, den Teil der Prophezeiung? Der kannte doch nur dieses, das Kind mit den dreimal
Achso,
die
im
Eltern
Juli
gekämpft und
geboren
Ende
oder so,
des.
ja.
Genau. Den letzten Teil kannte er ja gar
Ja,
nicht.
das kann sein, natürlich. Aber trotzdem denke ich, dass es einfach dieses, das ist eine Prophezeiung, die ihn persönlich angeht, dass
Das kann sein, ja.
er muss das machen und nicht irgendjemanden dahin schicken. Das wäre nicht respektvoll genug, also ihm gegenüber quasi.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, dieses,
Ja.
das muss er schon selber machen.
Ja, das stimmt.
So wie wenn der König in die
Das
Schlacht
stimmt.
zieht, weißt du? So. Ne?
Ah. Nee, das war wundervoll. Und ich freue mich auch schon, tatsächlich die irgendwann nochmal zu lesen. Das war ein Erlebnis.
Ja.
Ich sag's dir.
Na, vor allen Dingen, ich meine, du hast ja das große Glück, dass du das alles auf einmal lesen kannst, ne?
Ja.
Ich habe ja das erste Buch gelesen, da war ich. Ich habe es zum 11. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich glaube, mit 12 habe ich es dann wirklich gelesen, ne? Ich habe ja diese kurze Spanne gehabt, wo ich da nichts mit anfangen konnte. Und das letzte Buch kam raus, da habe ich schon in meiner ersten eigenen Wohnung gewohnt.
Aber auch cool, dass sich das dann so.
Es hat mich einfach wirklich begleitet von Buch zu Buch
Ja.
so. Und ich musste immer warten, bis mal wieder ein Buch rauskommt. Und dann irgendwie,
Ja,
also
das stimmt.
am Anfang waren, glaube ich, drei Bücher draußen, da kam der erste Film oder so. Und dann kamen die Filme ja fast zeitgleich mit den Büchern irgendwann. Also das war ja dann wirklich, hat sich ja irgendwann synchronisiert. Das war schon krass.
Krass.
Ja.
Ach, nee, da bin ich froh, dass das.
Ja, und dann kannst du jetzt einfach sagen, so, ich lese die jetzt alle am Stück. Das ist schon cool.
Und das ist tatsächlich cool, weil dann hast du wirklich dieses Gefühl von, du verbringst ganz viel Zeit mit diesen Figuren. Und das ist toll.
Ja, und du wächst selber halt auch mit den Figuren auf. So, ich
Ja.
war ja 12, da waren die 11, so, und das ist so ungefähr in der Zeitspanne hochgegangen. Ja.
Das heißt, du warst quasi mit Fred und George in einer Klasse.
Und die sind gestorben. Ja, er ist gestorben, Fred ist
Na,
gestorben.
wobei.
Nee, ich war schon
Wir wären ja
eher
wahrscheinlich
eine über Harry,
Slytherin und
wahrscheinlich eher.
Ravenclaw.
Ja.
Sind das nicht Fred und George eine über Harry? Die haben
Nee, ich
doch ihre
glaube
Zacks
zwei.
gemacht ein Jahr bevor.
Ich glaube, zwei Klassen drüber, oder?
Okay.
Die wirken immer schon so groß.
Schon. Aber die waren ja. Die haben ja im fünften Teil ihre Zacks gemacht. Und ich glaube, ein Jahr vorher. Hatten das Fred und George gemacht?
Aber ich meine, die sind doch im. In welchem Teil haben die denn den Laden schon?
Im sechsten, glaube ich. Im fünften gehen die ja ab.
Ja.
Und ich glaube, im sechsten haben die dann den Laden. Nee, doch. Doch, im vierten kriegen sie nur das Geld von Harry. Und dann fangen sie an, im fünften ihre ganzen Shit in der Schule zu testen. Und den Laden haben sie dann, glaube ich, richtig im sechsten. Weil das ist ja dann ihr Uzi-Jahr gewesen.
Und die haben sie ja
Und
nicht mehr
das haben
gemacht.
sie ja nicht gemacht,
Ja.
genau. Und das müsste ja bedeuten, die sind direkt ein Jahr über unserer Truppe, weil Harry, Hermine und
Okay.
Ron haben im fünften ihre Zacks gemacht. Bei Umbridge und bei.
Stimmt, und Ginny kommt ja auch ein Jahr nach Ron.
Genau.
Meine Güte, die waren aber auch fleißig, ne, mit den Kindern.
Voll. Voll. Ich glaube, Percy war doch auch nur ein Jahr drüber. Über Fred und George.
Echt? Also mir kam die Zeitspanne dazwischen immer so ein bisschen wie 2 Jahre vor.
Ich glaube, das war bei Charlie so, wenn ich mich recht erinnere, weil der hatte ja von Anfang an auch schon den Job.
Genau, der war ja gar nicht mehr da. War da nicht noch ein großer Bruder?
Genau, Bill, aber
Bill und
der war
Charlie.
ja schon lange raus.
Genau, die sind ja beide schon nicht mehr auf der Schule. Der
Genau.
eine ist in
Und die haben ja auch
Rumänien und
beide
der
schon
andere,
Jobs.
ja, genau.
Genau, als Fluchbrecher für Gringotts
Ja.
unterwegs, wie ich gelernt habe. Ach, das sind so viele. Ich meine auch, wir haben ja Bill in den Filmen gesehen, aber Charlie, es gibt ja nur dieses eine Foto, als sie da in Ägypten sind, auf dem Charlie drauf ist. Im vierten Teil kommt er ja auch nie vor. Das heißt, Charlie ist so der einzige Weasley, den ich, by the way, sehr interessant finde als
Ja.
Figur, der im Film einfach nie vorkommt.
Ich
Auch
mag ja,
wild.
was ich auch sehr interessant finde, also die Weasleys an sich sind ja einfach die schönste Familie überhaupt, ja. Ich finde die ganz großartig, aber ich finde es toll, dass da Percy als der Arschlochcharakter trotzdem mit reingebaut wurde. Dass es
Ja.
einfach in jeder Familie auch einen Arsch gibt, so, ja.
Ja, voll.
Und dass
Und
der so
auch wie
richtig.
er zu dem Arsch wird
Na, aber dass er trotzdem von Anfang an der ist, wo wahrscheinlich auch die Eltern sich denken, wie ist der so geworden?
Ja.
Also, weil er ja am Anfang einfach noch ein Kind ist und kein in dem Sinne Arschloch, sondern nur sehr regelkonform. Aber dass die Eltern wahrscheinlich denken, hä? So, weißt du, wir sind hier
Ja.
die Lumpenfamilie und du denkst an Anzüge. So, was ist das? Ja?
Ja, voll, voll. Und ich meine, er ist ja erstmal noch voll in der Tradition der Weasleys als Vertrauensschüler und als. Na, oh, da gab es noch was anderes. Die waren Vertrauensschüler und. Ach, die haben ihre Uts dann gemacht, glaube ich. Weil er und Bill waren doch auch die Leute, die 13 Zacks hatten, wenn ich mich nicht irre. Oder 12 Zacks hatten oder sowas.
Ne, die waren auf jeden Fall so die krassesten, ja.
Genau. Und er war ja auch, also er war ja super intelligent, sonst hätte er ja auch nie im Ministerium anfangen können. War
Aber
schon wild, wie das da so ein.
er war halt so der Schleimer, ja? Er war so
Ja.
richtig, er war richtig schmierig, der hätte auch wirklich gut nach Slytherin gepasst. Während ich das bei Bill zum Beispiel eher so gesehen habe, im Sinne von, der war halt gut in dem, was er tut, aber so abenteurermäßig.
Ja,
So,
ja.
er ist so eher der, weiß ich nicht, Crocodile Dundee unter den Abiturienten. So, also,
Ja.
ne, er kann alles, aber so locker.
Voll, voll. Er war quasi die Hermine der Weasleys.
Genau, ja.
Ziemlich cool. Und weil wir gerade schon noch bei Hermine sind, dass sie und Ron Vertrauensschüler geworden sind, meine ich, ist auch in den Filmen nie erwähnt worden. Und dass Harry als. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass er Kapitän des Quidditch-Teams in den Film wurde, wobei Quidditch ja auch dann irgendwann gar keine Rolle mehr im Film gespielt hat. Aber dass er dann nochmal das Vertrauensschüler-Badezimmer benutzen durfte.
Wo er
Das fand ich ganz
badet.
schön. Ja, genau, quasi als du hast dich da einmal reingeschlichen während des
Ja.
Trimagischen Turniers und jetzt, da du Quidditch-Kapitän bist, darfst
Genau,
du das
darfst du da rein?
benutzen.
Ja. Und ohne dass es irgendwie komisch ist. Und
Ja.
ja.
Das ist cool. Und dass er den Umhang seines Vorfahren da, diesen Unsichtbarkeitsumhang halt, dass er den viel, 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 viel häufiger im Buch benutzt, als das im
Ja.
Film der Fall ist. Also im Grunde
Und dass
jedes
wirklich
Mal.
rauskommt, dass das von einem
Ja.
Vorfahren von ihm ist und er einer aus Godric's Hollow ist und wirklich irgendwie was mit dieser Geschichte dieser drei Brüder da zu tun hat und
Ja.
so.
Voll.
Und Ja.
Ignotus, glaube ich, dass er der Nachfahre Ignotus ist. Ich glaube, so hieß der. Ach, da waren so viele Dinge dabei, die einfach richtig viel Spaß gemacht haben, wo, als sie sich mir erschlossen haben. Viele Dinge sind halt im Film einfach erwähnt worden, die dann aber im Buch deutlich mehr Sinn ergeben. Und weil sie halt sich die Zeit nehmen kann, in einem Buch natürlich, das in Ruhe zu erklären,
Ja.
alles.
Aber eben
Und das
auch,
ist
also
wundervoll.
wie gesagt, die Filme sind wunderschön, ne, und bildgewaltig und ergeben ja in sich auch irgendwie Sinn. Sind nur einfach klar, wie willst du ganze Bücher in einen Film pressen? So, dafür
Ja.
sind sie gut gemacht. Aber das in den Büchern, dass man dann wirklich sieht, die kann was. Die
Ja.
Frau hat wirklich gute Bücher geschrieben. Das sind fantastische Geschichten. Das ist nicht nur hübsch und eine tolle Zaubergeschichte. Und natürlich hat sie viel geklaut, ja. Aber welcher
Aber das machen
Schriftsteller macht
alle,
es
das ist
nicht?
halt, ja, exakt, das ist so
Ne?
für mich kein Argument. Das machen alle und da hatte ich auch mit Karl neulich mal drüber gesprochen, weil ich ihn auch so ein bisschen mit Harry Potter genervt hatte. Selbst ein Tarantino klaut ganz offen aus anderen Filmen und anderen
Ja.
Geschichten. Das ist, solange du jetzt nicht ganz offensichtlich eins zu eins die Geschichte kopierst, gibt es
Ja.
für mich einen Unterschied. Also
Ich
dann.
meine, ich finde schon so Sachen ein bisschen schwierig, wie dass Dumbledore einfach für mich Gandalf ist.
Ja,
So?
das,
Ja,
ja.
das ist so, hä, du hast die Hauptfigur aus einem anderen Buch genommen,
Aber
Digga.
zumindest hat er hat ja diese ganze, das hat ja Gandalf nicht. Er ist ja einfach nur als so ein Wesen auf der Erde irgendwann erschienen oder in
Das stimmt,
Mittelerde erschienen.
ja.
Und Dumbledore ist ja wirklich so ein, Dumbledore ist ein Wichser. Und das wusste ich nicht, weil ich nur die Bücher, weil ich nur die Filme gesehen habe. Dumbledore ist ein Wichser, der seine Familie zurücklässt, weil er der Welt
Ja.
zeigen will, dass er der Beste ist und er will diesen Ruhm,
Das
diese
stimmt. Und
Anerkennung.
diese Geschichte, die kommt einfach auch nicht richtig raus.
Null.
Diese Anfangsgeschichte kommt nicht richtig raus. Die kommt meiner Meinung nach auch nicht in, wie heißen die anderen, die anderen Filme. Ich habe
Die
gerade.
Heiligtümer?
Ja, nee, nicht die Heiligtümer. Hier die in den 20ern, die in Amerika spielen.
Fantastische Tierwesen.
Fantastische Tierwesen. In denen kommen die auch nicht richtig raus. Also kommt diese Geschichte auch nicht richtig raus. Natürlich, man weiß, er hat diese Vorgeschichte mit Grindelwald und so. Und da war irgendwas. Und scheinbar waren die ein Liebespaar und scheinbar hatten die irgendwelche komischen Ideen und so. Aber eigentlich sieht es in den Filmen so aus, als hätte Dumbledore sich ganz schön dagegen gestellt. Und das hat er erst gemacht, als seine Schwester tot war.
Ja, exakt. Als es im Grunde schon zu spät war. Und selbst
Ja.
nachdem die Schwester tot war, hat er sich ja ewig Zeit gelassen, bis er
Ja.
sich wirklich grinnt. Er sagt ja auch selber zu Harry, ich habe mich entschieden, mich gegen Grindelwald zu stellen, als es quasi keine andere Möglichkeit mehr gab. Und Dumbledore in Fantastische Tierwesen, wobei das die Fantastische Tierwesen, dieser Kosmos, existiert für mich sowieso nur als
Ja,
Filmversion. Das
natürlich.
finde das furchtbar.
Ja,
Aber
absolut, aber
der
trotzdem
Dumbledore
hoffe ich
dort.
immer so ein bisschen, dass da ein bisschen was von dieser Vorgeschichte einfach mal ordentlich
Ja.
rausgestellt wird. So.
Ja. Na, die hätten das nicht als fantastische Tierwesen aufziehen sollen, sondern als der erste Teil ist fantastische Tierwesen, dann kommt Grindelwalds Verbrechen ohne fantastische Tierwesen und der dritte ist dann halt Dumbledores Geheimnisse ohne fantastische Tierwesen.
Ja.
Und wir erfahren dann halt einfach nur, weil ich meine, sie können ja die ganze Geschichte von Dumbledore erzählen, haben sie ja in den Filmen nie gemacht. Dann gebt mir doch Dumbledores Geheimnisse mit Aberforth, mit Ariana, die
Ja.
ganze Geschichte dahinter bis hin zum Grindelwaldkrieg, dieses Ding. Der Dumbledore aus Fantastische Tierwesen war für mich so eine perfekte Weitererzählung des Dumbledores aus den Filmen. So ein guter Mensch, der nie irgendwas falsch macht, der so ein netter, charismatischer Typ ist. Aber, also das ist er in den Büchern auch, aber er ist halt so viel mehr und so viel
Er hat
dunkler
einfach eine
alles.
ganz, ganz dunkle Vergangenheit und die kommt zum Tragen, wo Snape merkt, du hast ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen.
Ja.
Und da merkt man, der hat eine andere Seite. Die hatte er schon immer
Ja.
und die hat er nicht ganz abgelegt, ne?
Auch diese ganze Geschichte mit dem zum Wohle aller müssen wir die Muggel unterjochen und sowas. Das sind halt Dinge, die sagt er ganz offen in den Büchern. Klar, er hat sich dann irgendwann davon distanziert und hat Grindelwald besiegt, klar. Aber er hatte diese Gedanken.
Die Ideen waren da und er hat dann hinterher nicht offen drüber geredet, dass er mal solche Ideen hatte. Also er hat quasi hinterher keine Entnazifizierung betrieben. Er ist
Exakt.
so, ne? Er ist
Exakt.
so, nee, ich war schon mal, also ich, nee, ich bin SPD-Mitglied. Ja, ne, mein Opa war netter, ne? Das, also der hatte damit
Geil.
nichts zu
So habe
tun.
ich das noch nie betrachtet bisher. Das
Ne.
ist eine ziemlich geile Analogie. Also ich meine, Rowling hat ja selber offen gesagt, dass auch Grindelwald eine Analogie zu Hitler ist.
Ja.
Aber das habe ich selber so noch, das ist eine ziemlich geile
Ich finde, also im
Betrachtungsweise.
Endeffekt ist es Herr der Ringe im Dritten Reich, ist Harry Potter.
Klar, ja.
So, oder nach dem Dritten
Ja.
Reich dementsprechend. Aber
Ja.
ja.
Voll. Auch wirkt Voldemort in den Büchern viel bedrohlicher, als er das in den Filmen tut.
Ja, weil er
Mit
da einfach
allem,
nur
was er
so ein
tut.
Hautlappen ist irgendwie.
Ja. Und ich mochte so zwei Figuren, vielleicht das noch, zwei Figuren, die ich in den Büchern wirklich mochte, die als in den Filmen mir entweder egal waren oder ich sie gehasst habe. Die eine ist Creature. Ich mag Creature in den Büchern echt gerne. Gerade seinen ganzen Arc, den er macht. Und dieses, ihr müsst halt einfach nur mal nett zu ihm sein und ihn nicht als Sklaven oder sowas behandeln, wie das die Blacks gemacht haben, sondern behandelt
Ja.
ihn als ein echtes fühlendes Wesen. Und dann wird
Ja.
der Typ, dann ist der Typ auch nett zu
Bei
euch.
Hermine war das, ne? Hermine hat ihn dann irgendwie dazu gekriegt mit ihrem B11R, was in den Filmen auch nicht vorkommt. Belfer, richtig gut.
Ja, voll. Auch
Also,
diese, dass
das
die dann
ist
an der
die.
Schlacht von Hogwarts sich beteiligen.
Und das ist einfach die süßeste Geschichte aller Zeiten, wie sie so in so einem Nebenstrang die ganze Zeit dieses Belfer-Ding und die Elfen alle so, uns geht's gut, lass mich mal in Ruhe. Und sie so, nein, ihr müsst jetzt Widerstand machen.
Ja,
Super.
so
Ja.
viele Sachen, die dann einfach irgendwie
Ja.
fallen gelassen wurden. Weil ich meine, klar, am Ende führt das nicht zur Befreiung der Hauselfen. Aber es ist
Nein.
halt so ein wichtiger Moment für Hermines Charakter.
Dass sie nämlich ganz schöner Rebell ist eigentlich, ja.
Voll.
Ja, und sie würde
Voll.
gerne, das ist so,
Und?
ich meine, wenn man das in unsere Welt überträgt, das ist das Mädchen, was auf Demos geht, was, weiß ich nicht, Greta Thunberg-mäßig irgendwie, wir machen jetzt
Ja.
Fridays for Future und so. Und das kommt in den Filmen halt nicht, da ist sie nur die mehr kann als alle anderen.
Ja, da ist sie einfach nur eine talentierte Streberin.
Ja.
Und Dolores Umbridge, die ich als Figur in den Büchern echt doll mag, einfach weil sie so böse ist. Ich finde, sie ist ein wundervoller Antagonist in Hogwarts. Also diese ganze Geschichte mit ihr, dass sie immer mehr durchdreht, bis sie dann irgendwelche Verfügungen erlässt. Also als Hogwarts-Bösewicht funktioniert Umbridge für mich einfach.
Absolut, aber sie ist einfach, also ich weiß nicht, ob ich jemals jemanden so gehasst habe, der nur Fantasie war.
Das stimmt.
Die ist
Das
großartig
stimmt.
geschrieben, die ist also wirklich, das ist die Figur ist ein Meisterwerk.
Ja.
Jemand so böse zu schreiben, dass man diese Nebenfigur mehr hasst als den großen Gegner.
Ja.
Oder Snape oder wen auch immer, als die
Ja.
ganzen Arschlöcher, die da sind. Den Menschen, der den umbringen möchte. Und dann
Das
kommt da
ist
diese eine Frau und man weiß ganz genau, du.
ja.
Du.
Ja, und
Da.
ich wusste
Ja.
ja aus den Filmen, dass sie in den Heiligtümern nochmal vorkommt. Und trotzdem war das so ein Moment, als ich dann lese, Dolores Umbridge hat dieses Medaillon von Black. Das war so ein, okay, geil, wir haben jetzt wirklich hier nochmal so einen kurzen Umbridge-Moment.
Ja.
Ich mag diese Figur an sich sehr.
Ja, also
Also für
ich
das, was
mag
sie
es,
sein
dass
soll.
man, genau, dass man die so wunderbar hassen kann.
Ja. Das funktioniert einfach so gut in diesem Buch.
Weil sie aber auch die einzige Figur ist, zumindest wo man jetzt keine Hintergrundinformationen hat, die eben doch nur schwarz-weiß ist.
Ja,
Da
ja.
gibt es keine Grautöne. Sogar bei Voldemort gibt es Grautöne, bei Snape gibt es
Ja.
Grautöne, bei jedem gibt es Grautöne. Nur dieser rosa Elefant hat keine Grautöne. Dieses Kätzchen, ja, ist der schlimmste Mensch auf diesem Planeten. Ja.
Und es klappt irgendwie. Sie sticht jetzt nicht hervor nach dem Motto, puh, irgendwie ist diese Figur so überzeichnet, dass sie nicht in die Welt reinpasst. Gar nicht. Also irgendwie funktioniert das Ganze so gut.
Absolut. Also in unserer Welt, weiß ich nicht, die machtbesessene Amtsmitarbeiterin.
Voll.
Die sich freut, weil sie die Macht hat und dir einfach sagen kann, nein, kriegen sie nicht.
Ja. Ja.
Und du weißt, für dich bedeutet das extrem viel Stress. Die nächsten Monate, du weißt nicht, was du tun sollst, du verzweifelst und sie sitzt da mit einem Lächeln und sagst, da sind mir die Hände gebunden.
Ja.
So, ja.
Ach, das war schon, ach. Ja, also wie gesagt, Creature und sie für mich.
Ja.
Der Wahnsinn. So.
So.
Da haben wir schon wieder eine Harry-Potter-Folge.
Schon wieder eine Harry-Potter-Folge.
Aber jetzt muss ich dazu sagen, jetzt ist das für mich nicht einfach, jetzt ist es persönlich für mich. Weil jetzt ist es so ein, jetzt bin ich wirklich ein Fan. Ja, ja.
So, dieser Podcast wird jetzt ein Harry-Potter-Podcast.
Ab jetzt nur noch Harry Potter Content. Jede Woche. Toll.
Ja, richtig gut.
Aber vielleicht kann man auch da mal eine Apokalypse machen.
Mhm.
Eine Harry Potter Apokalypse. Na gut.
Na gut.
Ihr Lieben, habt viel Spaß beim Lesen der Bücher, falls ihr das tut oder noch vorhabt. Ich kann es nur empfehlen. Am Morgen, am Mittag und am Abend.
Und immer
viel
lesen.
Spaß im Zoo und viel Spaß im Zaubersturm. Danke, danke.
Das ist ein guter Sturm.
Kam einfach so. Danke.
Tschüss.